Die Presse.
Hi, mein Name ist Anna Wallner und vergangene Woche war ich in Tirol, und zwar in Alpbach, mit einem Teil meines Audioteams. Unter anderem, um dort zum 6. Mal das Kongressjournal zum Hören vom European Forum Alpbach zu produzieren. Die 5 Folgen dieser Saison von Was in Alpbach wichtig ist, können Sie übrigens in unserem Hauptkanal des Podcasts bereits nachhören. Ich war aber auch in Tirol, um hier interessante Menschen zu treffen, um mit einigen Interviews zu machen und um wieder einen Live-Podcast mit Was wichtig ist aufzunehmen. Und den können Sie jetzt hier gleich hören. In der freistehenden Lodge auf dem Dach des Kongresszentrums Alpbach haben wir vergangenen Dienstag den Vorstandsvorsitzenden der Erste Group, Peter Bossek, eingeladen und ihm Fragen gestellt. Im letzten Drittel hören Sie übrigens dann auch die wirklich guten Anmerkungen und Fragen aus dem Publikum, das zahlreich dazugekommen ist. Und das erklärt auch die kleinen akustischen Unfeinheiten, die sich ein bisschen eingeschlichen haben, die Sie uns aber hoffentlich verzeihen. Es war dann doch eine Open-Air-Veranstaltung mit einem Mikro, mit Aufnahmegeräten. Aber unterm Strich kann man die Fragen aus dem Publikum schon gut hören. Darum haben wir uns entschieden, sie drin zu lassen. Deswegen sage ich jetzt auch nur mehr viel Vergnügen mit unserem Live-Podcast.
Vielen, vielen Dank. Ein herzliches Willkommen von meiner Seite bei diesem Brownbag-Lunch, hostet vom Forum und von der Presse. Das ist eine Live-Aufzeichnung von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse, also mit einer Spezialausgabe. Mein Name ist Anna Wallner, ich bin bei der Presse Head of New Media und ich stelle die Fragen heute gemeinsam mit Gerhard Hofer, meinem Kollegen und dem stellvertretenden Chefredakteur der Presse, langjähriger Wirtschaftschef der Presse außerdem. Und unser heutiger Gast ist, wie Sie alle wissen, weil es im Programm steht und weil er hier so gemütlich neben mir sitzt, Peter Bossek, der Vorstandsvorsitzende der Erste Group. Vielen Dank, dass wir das machen können. Das Wetter ist auch sehr gnädig mit uns, dass es bei so einer schönen Kulisse heute funktioniert. Wenn wir das Jahr 2025 betrachten, dann sehen wir, das erste Vierteljahrhundert des 21. Jahrhunderts ist schon um. Und ich frage Sie, was würden Sie sagen in ein paar Jahren, sagen wir in 10 Jahren, wie werden wir uns an das Jahr 25 und auch diese ersten 20er Jahre erinnern, glauben Sie?
Ich glaube, dass die ersten 20, also die Dinge, die in jedem Fall in Erinnerung bleiben werden, haben was mit Covid zu tun, haben mit Krieg in der Ukraine zu tun, haben was mit Rückkehr der Inflation zu tun, haben was mit Rückkehr der Zinsen zu tun. Ich hoffe sehr, dass wir in 10 Jahren sagen können, das war ungefähr die Zeit, wo Europa aufgewacht ist. Wir hätten ehrlicherweise schon 2014 die Chance gehabt, aufzuwachen. Haben uns da, glaube ich, sehr schnell selber beruhigt. Und ich glaube, dass jetzt durch die Situation in der Ukraine und durch die Situation in den USA der Druck auf Europa so groß ist, dass ich hoffe, dass Europa jetzt in eine Situation kommt, wo man sich wieder nach vorn bewegt.
Wenn man jetzt ganz konkret Ihr Geschäft anschaut, das Bankengeschäft, Sie haben schon ein paar Dinge erwähnt, Pandemie, Krieg, Zinsen und so weiter. Es waren ruckelige Jahre. Wie wirkt sich denn diese geopolitischen Spannungen auf Ihr Geschäft aus und auf die Strategie der Erste Group?
Es hat sich wahnsinnig viel verändert. Es hat natürlich, diese Geopolitik hat einen unfassbaren Einfluss auf unser Geschäft. Weil wir sind ja sozusagen ein Leverage Play auf die Wirtschaft. Und Wirtschaft hat sich massiv verändert. Es haben sich durch Covid Lieferketten massiv verändert. Man schaut wieder anders auf Lieferketten. Das heißt, das hat sich bei uns im Risikomanagement sehr viel verändert. Es hat sich die Zinssituation völlig verändert. Es hat durch die Inflation sich wahnsinnig viel verändert. Und Europa ist jetzt in einer Situation, wo manche Bereiche in Europa nicht wachsen und manche Bereiche in Europa schon wachsen. Wir haben das Glück, dass wir in einem Bereich operieren, wo Europa sehr gut wächst. In Österreich wächst die Wirtschaft nicht. Wir sind das 3. Jahr in einer Rezession und überlegen gemeinsam mit Politik, was können wir tun, um das zu ändern. Also sozusagen Wirtschaftseinfluss durch Geopolitik ist absolut groß und stark. Mhm. Es hat sich auf der technologischen Seite viel verändert, durch künstliche Intelligenz. Meines Erachtens stehen wir da erst am Beginn einer Entwicklung. Es verändert sich sehr viel durch Demografie. Also Europa schrumpft und ohne Migration wird das ganz schwierig. Und es hat sich auf der Kommunikationsseite wahnsinnig viel verändert. Und das sind alles Dinge, die wir in unserer Strategie reflektiert haben. Man muss überlegen, in unserem Geschäft gibt es ja ganz viel Regulatorik. Also ich werde jetzt nicht morgen aufwachen und sagen, ich fange an, Autos zu verkaufen. Würde wahrscheinlich die Aufsicht nicht so gut finden. Das heißt, unser Rahmen ist relativ klar und meine Kernaufgabe ist eigentlich, die Organisation auf veränderte Rahmenbedingungen im externen Umfeld auszurichten.
Das wollte ich gerade sagen, aber wie, wenn dann solche Dinge passieren, wie eine Pandemie, wie ein Kriegsausbruch, mehrere Kriegsausbrüche, Zollstreits und so weiter, wie schnell kann man überhaupt mit so einem großen Apparat wie der Erste Group reagieren?
Das geht eigentlich sehr gut. Also es geht im Wesentlichen darum, die richtigen Menschen im Team zu haben. Das ist so die Grundvoraussetzung. Wenn ich die richtigen Talente habe, die Fähigkeit haben zu verstehen, so gut das möglich ist, was extern vor sich geht und das dann sozusagen in der Gruppe als Strategie zu implementieren, das ist eigentlich auch was Menschen inspiriert in ihrem Job. Also ich glaube, das ist unser Riesenstartvorteil, dass man da auch wirklich Einfluss haben kann. Das ist nicht immer nur lustig, weil das natürlich Themen sind, also Demografie ist nicht leicht lösbar, ja, und einheitliche Meinungen mit Politik zur Migration zu finden, ist auch nicht besonders einfach. Aber das sind alles Dinge, die wir gemeinsam lösen müssen, weil sie einfach Teil unseres Umfelds sind. Aber ich glaube, dass uns das bis jetzt sehr gut gelungen ist. Ich meine, ein Beispiel, weil wir gesprochen haben kurz über Veränderungen der Kommunikation. Für uns ist die Bedeutung der Marke immanent wichtig. Und sozusagen die Kombination aus Marke und Technologie ist das, was wir auch da jetzt wieder versucht haben mit dem kurzen Film, den wir in Schalbach gemacht haben, weil es ein AI-generierter Film ist. Ich bin natürlich biased und finde ihn großartig. Aber das ist schon was Menschen Gott sei Dank zu unserer Marke zieht. Und darum haben wir einfach das Glück, dass ich ein sensationelles Team habe.
Aber es ist jetzt das Wort reagieren schon ein paar Mal gefallen. Es ist ja möglicherweise genau das Thema, was wir haben in Europa. Wir reagieren immer nur und agieren nicht. Da gibt es jetzt einen Global Player im Weißen Haus, der agiert, auch wenn es ein bisschen erratisch ist. Und wir sind immer nur am Reagieren. Müssen wir da nicht anders herangehen?
Guter Punkt. Ich glaube, es sind nur zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die man da auseinanderhalten muss. Ich muss verstehen, was im externen Umfeld vor sich geht, damit ich meine Organisation danach ausrichten kann. Und ich würde für uns in Anspruch nehmen, dass wir agieren. Und das ist das, was mir noch auf europäischer Ebene fehlt. Ja. Wir haben die Europäische Union in ihrer Grundstruktur, ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt. Und ich glaube, es hat sich das Umfeld so verändert, dass wir sehen, dass europäische Mechanismen auch adaptiert werden müssen, um teilweise schneller zu reagieren. Es war heute in der Früh eine sehr spannende Diskussion zu sagen, Europäische Union sollte viel mehr Partnerschaften mit anderen Teilen der Welt eingehen. Völlig richtig. Nur da müssen wir halt deutlich effizienter in den Abstimmungssituationen werden und schneller werden. Nicht die UK hat das erste Mal jetzt einen Vorteil daraus gezogen, dass sie nicht mehr Mitglied der Europäischen Union sind, weil sie ein Handelsagreement mit Indien haben. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich hätte die Briten wieder wahnsinnig gern in der Europäischen Union, aber wir haben zu viele Ausreden, warum unsere politischen Prozesse so langsam sind.
Sie haben ja hier in Alpbach auch gesagt eben, dass Europa dazu neigt, darauf zu warten, bis es an den Tisch gebeten wird. Jetzt habe ich das Gefühl gehabt, zuletzt der Tisch ist fast zu klein geworden im Weißen Haus, weil fast alle europäischen Regierungschefs, da war mein Kollege Christian Ulsch, hat geschrieben, Trump und die sieben Zwerge, war das der richtige Auftreten, war das das richtige Erscheinungsbild, oder haben wir es da jetzt
Da habe ich zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits war es, finde ich, schon ein großer Moment, dass europäische Politik auch den Zelensky sozusagen unterstützt hat. Ja, weil wir haben alle den Auftritt davor gesehen und wieder geendet hat. Das war, glaube ich, für alle sehr schmerzhaft zu sehen, dass sich jemand so benehmen kann. Auf der anderen Seite des Tisches, heute in der Früh hat es auch jemand sehr schön gesagt, wir sind gewohnt, zum Tisch eingeladen zu werden und wir haben verstanden, man muss am großen Tisch sitzen oder du stehst auf der Menükarte. Das Problem ist, es gibt keinen Tisch mehr, es gibt nur mehr eine Person. Und ich glaube, wir müssen auch sehr darauf achten, dass wir uns nicht ausschließlich auf diese Person fokussieren. Und wenn Sie heute Börsenkurse anschauen, weil er in der Nacht wieder irgendwas getweetet hat, sondern auf seiner eigenen Plattform schreibt, und dann reagieren Börsen in Europa sofort, das ist schon ein bisschen skurril, weil er sagt ja jeden Tag was anderes. Also.
Aber da passt auch dazu, dass die Frage ist nicht nur, ob man an den Tisch geladen werden will, sondern dann, wie man auch agiert, wenn man verhandelt. Es hat vor wenigen Tagen der Joseph Stiglitz, der ja auch ich habe ihn nur nicht ein Maskottchen von Alpbach genannt, weil er wirklich fast jedes Jahr kommt, was das Alpbach, glaube ich, auch sehr bereichert. Und er hat in der ZIP2 gesagt, er findet das Zollabkommen zwischen USA und EU einen Fehler, nämlich aus europäischer Sicht. Und Trump ist sozusagen da auch den falschen Weg gegangen. Aber er fragt sich vor allem, warum die Europäer zugestimmt haben. Weil er hat dann irgendwie gemeint, der Markt ist natürlich eigentlich der europäische Größe. Warum haben die Europäer nicht auch verlangt, dass es Zölle gegen amerikanische Produkte verhängt werden und so weiter? Und die Frage stellt sich schon, also es war auch gerade das, um den Tisch nochmal zu erwähnen, da sitzt dann der Trump, begrüßt die von der Leyen und sagt noch zu ihr, yeah, we really made a really great deal und so, ich kann ihn leider nicht so gut nachmachen wie viele andere. Man denkt sich schon, warum lassen wir das lassen wir uns das gefallen? Und eine Anschlussfrage, das Thema zieht sich für mich in diesem Jahr hier besonders durch. Also diese mangelnde Selbstbewusstsein, dieses Gefühl, wir sind immer nur die Bittsteller und es laufen uns alle rundherum, USA, China und so weiter, laufen uns noch viel, viel weiter vor und wir hinken nach.
Gut, das ist was, was wir als erste Gruppe schon länger promoten. Wir brauchen wieder ein europäisches Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir hängen halt noch sehr in den nationalen Selbstbewusstseinsebenen. Weil wenn man sich diese Handels- oder Tarifabkommen oder Diskussionen anschaut, ist das ein extrem gutes Beispiel, dass es im Vorfeld nicht gelungen ist, die von der Leyen in eine Position zu bringen, dass sie eine Meinung vertreten kann, oder? Weil es haben viele Länder im Hintergrund unterschiedliche Meinungen vertreten und sie ist nicht ausgestattet worden mit einer Stimme. Und dann mit dem Trump zu verhandeln, ist schier unmöglich. Und warum wir nicht im Gegenzug Dinge verlangen, verstehe ich auch nicht. Also das ist genau dieses mangelnde Selbstbewusstsein, das wir haben. Wenn man sehr klar reduziert, was da eigentlich los ist, dann haben wir natürlich noch eine Abhängigkeit von den USA, die vor allem aus der militärischen Vormachtstellung kommt. Und wir haben eine Ostflanke der NATO in Europa, die wir im Moment alleine nicht beschützen können. Und solange wir das nicht können, haben wir eine Asymmetrie in der Verhandlungssituation. Und wir wissen immer, wie eine Asymmetrie endet. Sie geht immer zu Lasten eines anderen aus. Und in der Situation sind wir gerade. Und das müssen wir angehen zu verändern. Und dann können wir sozusagen auch mit breiterer Brust in diese Verhandlungen reingehen. Aber die europäische Einigkeit und das europäische Bewusstsein, gemeinsam selbstbewusst aufzutreten, an dem kann man jetzt schon arbeiten. Mhm.
Aber es bleibt der Satz von Henry Kissinger, wenn ich in Europa anrufe, wer hebt auf der anderen Seite ab? Also es...
Das stimmt schon, nur wir sollten es auch nicht krank jammern. Das ist schon deutlich besser geworden als vor 20 Jahren. Also jetzt kann man zu Frau von der Leyen stehen, wie man will, aber sie repräsentiert schon in weiten Teilen Europas. Und nochmal, man muss die Frau von der Leyen schon in eine Position bringen, dass sie dahinter ein geeintes Europa hat. Und solange Länder dann versuchen, sie zu umgehen und nationale Interessen durchzudrücken, dann kann man der Europäischen Union keinen Vorwurf machen, sondern dann müssen sich die Länder selber an der Nase nehmen und sagen, sie müssen ja schon auch lernen, dass sie so genau nichts erreicht haben, Punkt eins. Punkt zwei, wir wissen überhaupt nicht, ob dieses Handelsabkommen hält. Mhm. Heute in der Nacht hat er gesagt, alle Staaten, die irgendwie digital nicht super goofy unterstützen, was wir tun, kriegen 50% Tarife. Vielleicht meint er eh die Europäische Union. Vermutlich. Ja. Also das ist irgendwie alles sehr fragil und darum brauchen wir einen starken Standpunkt, den wir auch nachhaltig vertreten und nicht jedes Mal, wenn er irgendwo was auf Social Media schreibt, unsere Meinung selbst ändern. Das ist ja auch kein Zeichen von Stärke. Und ich glaube, was der schon kann, ist, der riecht auf 100 Kilometer, ob er stark mit einer Meinung da ist oder nicht.
Die jüngste Meldung der Stunde ist, dass er jetzt Notenbankchefin Lisa Cook gefeuert hat. Also es ist am laufenden Band irgendwelche Neuigkeiten. Ich glaube, Sie haben da auch schon mal wo gesagt, dass Sie finden, dass man nicht ständig, also das haben Sie jetzt eh gerade auch gesagt, darauf reagieren muss. Aber andererseits, man sagt ja immer so schön, man muss nicht jede Sau durchs Dorf treiben. Auch wir Medien könnten uns das hinter die Ohren schreiben. Aber welche Sau ist es denn wert, durchs Dorf getrieben zu werden? Also wo müssen wir hinschauen und sollten nicht wegschauen?
Was wir brauchen in Europa, um weiterzukommen, ist Dinge, die Bevölkerung wieder nach vorn ziehen. Wir müssen den Menschen wieder Lust auf Zukunft machen. Da sitzen viele junge Menschen, die heute im Wesentlichen in der Politik nicht vertreten sind. Ihr solltet euch eigentlich jeden Tag viel mehr aufregen. Die meisten Regierungen kümmern sich um Pensionisten und Beamten. Und es braucht irgendwie Zukunftsthemen, die wieder nach vorn gehen. Und ich glaube jetzt nicht, dass die nächste Plattform, Social-Media-Plattform in Europa entstehen wird. Aber jetzt sitzen wir hier in Tirol. In Innsbruck gibt es eine Universität, die einen unglaublich starken Fußabdruck zum Thema Quantenphysik hat. In Wien gibt es unglaubliche gute Startups zum Thema Quantenphysik. Das ist was, wo China stark ist, wo wir stark sein können in Europa. Und das sind so Sachen, wo Menschen wieder stolz sein können. Wir haben im Land eine extrem lange, super Tradition zum Thema Medizin. Was das AKH macht zum Thema Präzisionsmedizin, ist großartig. Wir schauen nur nicht hin. Wir überlegen uns jeden zweiten Satz von Herrn Trump. Jetzt so smart ist das alles nicht, was da kommt. Wir sollten uns eigentlich mehr um die Dinge kümmern, die wir selber beeinflussen können. und die nach vorn bringen. Mhm. Und wir müssen den Menschen wieder eine Zukunftsoption anbieten. Im Moment sind wir in einer Situation, wo vor allem die USA versuchen, aus in der Vergangenheit geschaffenen Werten Wert rauszuziehen, ja, unter sich zu verteilen. Ja. Das machen sie bei Lieferketten, das machen sie in den USA selber. Und das ist natürlich eine Rechnung, die sich für Jugend nicht ausgeht, weil ich verwende sogar die Erfolge der Vergangenheit, um sie ins Jetzt zu ziehen. Und wir müssen was Zukunftsträchtiges bauen in politischen Systemen und in Wirtschaftssystemen. Und ich glaube, das kann man ja einfach jeden Tag machen und daran arbeiten und tun.
Gut, ich nehme Sie jetzt beim Wort. Wir hören auf, über Trump zu reden. Weil ich würde gerne auf die sozusagen europäische Ebene nochmal zu Ihnen zurückkommen. Und ich glaube, wer Sie ein bisschen besser kennt, weiß, dass der Markt Polen Sie schon sehr lange interessiert hat. Darf ich fragen, warum? Und wann hat das begonnen, dass Sie sich das vorgenommen haben? Ich meine, dass er groß ist und dass da viel Potenzial drin steckt, ist klar. Aber auch diese persönliche Sicht, warum?
Wir haben uns immer verstanden als eine Bank in Zentraleuropa, weil wir immer sehr stark an diese Region geglaubt haben und das Potenzial dieser Region glauben. Und das hat sich eigentlich in den letzten 20, 25 Jahren absolut bewahrheitet. Dort gibt es höhere Wirtschaftswachstum als in anderen Teilen Europas. Und Polen ist noch einmal sozusagen das Posterchild von Zentraleuropa. Die haben einfach eine unglaubliche Wirtschaftsentwicklung in den letzten 25 Jahren geliefert. Die haben sehr viel in Research und Development, die haben hervorragende Ausbildungen, die haben sensationelle Unis. Und das Land hat mittlerweile auch eine geopolitische Bedeutung erreicht. Ich meine, auch der französische Präsident oder der deutsche Präsident reden jetzt vom Weimarer Dreieck wieder. Mhm. Und ich glaube, dass Polen in den nächsten 20 Jahren in der europäischen Situation, in der wir sind, eine extrem bedeutende Rolle spielen wird. Mhm. Und da wird viel Geld reinfließen. Und das ist natürlich für uns als Bank sozusagen eine wesentliche Grundlage für unser Geschäft.
Und es hat gedauert.
Also, wie gesagt, es hat sehr lange
Sie
gedauert.
Wollten das schon länger hin.
Das seit ungefähr 20, 25 Jahren. Nur das hängt natürlich immer von Marktgelegenheiten ab und manchmal müssen die Sterne richtig zusammenkommen und diesmal sind sie richtig zusammengekommen. Und man kann immer hart dran arbeiten, aber man braucht auch wirklich das notwendige Glück und in dem Fall haben wir viel Glück gehabt, dass wir die Markteintrittsmöglichkeit bekommen haben und dann haben wir sie genutzt. Aber wir haben uns halt auch getraut, ja? Weil das hat natürlich immer ein Risiko mit sich. Jede Investition, die ich mache, bringt ein gewisses Risiko mit sich. Nur wenn ich dran glaube und wenn ich das richtige Team habe, dann kann ich das tun.
Was wäre das Risiko jetzt beim Eintritt in den
Das Risiko
Mann.
Ist in jedem Markt sehr ähnlich bei uns. Das kann dazu führen, dass wir die Wirtschaftsentwicklung falsch eingeschätzt haben, dass irgendwelche Dinge passieren, die Wirtschaftsentwicklung behindern. Also das ist die Grundlage unseres Geschäfts. Ja? Und wenn sich sowas ändert, müssen wir entsprechend schauen, dass wir darauf reagieren. Mhm. Aber dafür sind wir ja da. Mhm.
Sie sind jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, 14 Monate Vorstandsvorsitzender der Erste Group. Es war eine Rückkehr, kann man sagen, weil Sie eigentlich schon 2020 in den Vorstand, auf dem Vorstandsposten gern gehabt hätten oder sich beworben haben. Und dann sind Sie nach
etwa Legendenbildung.
Und dann haben Sie in der Zwischenzeit ein paar Jahre sind Sie zur estnischen Luminor Bank gegangen. Das heißt, es war eine Rückkehr im vergangenen Jahr. Was haben Sie denn da aus Estland mitgenommen und wie haben Sie vor allem bei der Rückkehr auch Ihr Heimathaus dann wahrgenommen mit ein bisschen einer Außensicht dazwischen?
Was ich definitiv aus Estland mitnehme, ist sozusagen eine Digitalisierungsstrategie, die im Norden Europas ganz anders aussieht als in anderen Teilen Europas. Warum? Die haben auch sehr große demografische Probleme und wenn man dort Unternehmensbesuche macht, da wird auch viel produziert, aber es wird wenig viel produziert mit vielen Menschen, weil es die Menschen dort gar nicht mehr gibt am Arbeitsmarkt. Also dort ist die demografische Entwicklung um ein paar Jahre voraus und da sieht man, was das bedeutet. Und darum sind wir auch so dahinter, Technologie so gut es geht einzusetzen und sind natürlich in einer Lernkurve, wo wir das machen können, weil das schlichtweg notwendig ist. Das Zweite, was ich schon da im Norden, Nordosteuropa gelernt habe, ist, die Klarheit, den eigenen Blick zu kommunizieren, ist deutlich ausgeprägter als in Österreich. Also wir sind ja schon in dem Land noch gut, dass wir so ein bisschen so, oder? Bei uns können einzelne Worte 100 unterschiedliche Bedeutungen haben. Das ist dort nicht so, das ist relativ klar. Und das Zurückkommen in die Bank, das hat ja schon vorher begonnen, wenn man dann das eigene Unternehmen aus größerer Entfernung sieht, dann sieht man auch noch viel mehr positive Seiten, nicht? Weil die erste Gruppe hat so viel Know-how, na, das ist einem ja vorher nicht so bewusst, weil ich bin ja quasi in der Bärsenbank aufgewachsen, war 25 Jahre dort, bevor ich weggegangen bin. Und das ist schon was, was ich unglaublich schätze, dass so nahezu jede Herausforderung, die wir haben, haben wir sensationelle Menschen in der Gruppe, die bei einer Lösung mitarbeiten können.
Wir haben vorher gehört, Zukunft, wie nahe Zukunft ist, es beginnt die Schule am Montag für alle schulpflichtigen Eltern, ein wichtiger Tag. Und die Bundesregierung geht in Klausur. Das ist ja an und für sich keine schlechte Idee vielleicht. Wenn es eine Sache gäbe, möchte ich Sie jetzt fragen, die sich die drei für den Herbst vornehmen sollten, welche sollte das sein?
Ja, ich glaube, es ist sehr klar, dass wir uns alle gemeinsam um die Budgetsituation kümmern müssen. Ich sehe das jetzt ehrlicherweise nicht nur bei der Bundesregierung. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Veranstaltung, die wir vor uns haben, weil es eine sehr herausfordernde Situation ist. Und es haben sich manche Annahmen jetzt über den Sommer nicht bestätigt, die sozusagen fürs letzte Budget da waren, weil das Wirtschaftswachstum noch immer nicht angesprungen ist, sich Inflationsrate nicht reduziert hat und Arbeitslosigkeit eher nach oben geht als nach unten. Punkt eins. Punkt zwei, erwarte ich schon von dem europäischen Verfahren, dass es da konkrete Fragen geben wird, was wir strukturell für Maßnahmen setzen. Punkt drei, haben natürlich die Ratingagenturen jetzt ihre Aufmerksamkeit auf uns gelegt und haben einmal einen negativen Outlook gegeben. Und Ratingagenturen sehr gut aus der Nähe kennen, weiß ich, die erwarten dann konkrete Antworten. Also da kann man sich nicht irgendwie drüber schummeln. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und ich glaube, man muss jetzt Bundesregierung und Wirtschaft gemeinsam und Sozialpartner daran arbeiten, wie man diese Situation, in der wir sind, schrittweise verbessern kann. Ich glaube, es braucht eine gemeinsame österreichische Kraftanstrengung, da weiterzukommen. Mhm.
Sie haben vor einem Jahr gesagt, die Regierung muss sich entscheiden zwischen Banken, Steuer und Wirtschaftsaufschwung.
Habe ich klarerweise verloren, oder?
aber recht. Aber wie sehr tut das weh und wie stark ist das wirklich ein Problem dann für Unternehmen oder für die Kunden der Bank?
Ja, ich glaube, also Bankensteuer mag ich jetzt gar nicht mehr so viel drüber reden, weil ich habe mich schon so viel geärgert dazu, das ändert aber auch nichts, das ist komplett irrelevant, ob ich das jetzt gut finde oder nicht.
Wir können es aber gruppentherapeutisch aufarbeiten. Hier
nein, ich glaube, das einzige Wichtige für mich zu sagen ist, das ist ja nicht mein Geld, das ist ja das Geld meiner Aktionäre. Ja, also es glauben ja immer alle, wenn sie da Geld wegnehmen, sie nehmen es uns weg. Nein, das ist ja auch nicht unser Geld. Ich bin ja nur Treuhänder meiner Aktionäre. Und alle Pensionskassen in Österreich haben in uns investiert. Also man nimmt es eigentlich den Pensionisten weg. Aber ich würde das gern abschließen. Das ist nicht gut für meinen Blutdruck. Was wir zur Verfügung stellen müssen und können, ist eigentlich die Fähigkeit, die Wirtschaft weiter zu finanzieren und einen Aufschwung zu finanzieren. Und wir müssen gemeinsam mit der Regierung eine Situation schaffen, genauso wie wir es vorhin für Europa beschrieben haben. Wir brauchen es auch in Österreich. Ich muss den Menschen wieder Lust auf Zukunft machen. Wir haben eine Situation in Österreich, dass das Finanzvermögen privater Haushalte am Höhepunkt ever ist. Wir haben noch immer ein sehr gutes Ausbildungssystem. Wir haben sehr gescheite Leute in dem Land. Wir sind nur in einer mentalen Handbremsensituation. Und wir sehen das sehr stark bei der Sparquote. Die Sparquote ist auch sehr hoch, die ist um die 12%. Wir kriegen in ein paar Wochen eine neue Daten. Mhm. Und wir sehen sehr, sehr geringe Nachfrage von Unternehmenskunden bei Investkrediten. Und das zeigt ja nur jede Investition. Wenn ich 7 Milliarden in Polen investiere, ist es, weil ich an die Zukunft Polens glaube. Und Unternehmen finanzieren in was auch immer auf der Investseite, wenn sie an eine Zukunft glauben. Und ich glaube, wir müssen das Land wieder in eine Situation bringen, dass man gemeinsam ein Bild der Zukunft baut. Und da gehört also Regierung und Wirtschaft dazu, damit die Menschen wieder Lust nach vorn kriegen. Sonst wird das nicht funktionieren. Also ich glaube, das ist ein großes Stimmungsthema.
Ja, aber mit Zuversicht gewinnt man offensichtlich keine Wahlen.
Das kann ich nicht beurteilen. Gott sei Dank bin ich im Banking und nicht Politiker. Aber Zuversicht ist schon notwendig. Wir brauchen Zuversicht und Mut. Wenn wir uns nichts trauen, wird auch nichts funktionieren. Also wir leben nicht in einer Situation und wir haben nie in einer Situation gelebt, dass wir genau wissen, was passieren wird. Ja. Jeder muss Risiko nehmen. Wir als Banken nehmen ja auch Fremdkapitalrisiko. Dazu gibt es uns ja. Und wir haben jetzt wieder positive Zinsen und wir haben wieder Risikokosten. Ist das eine Tragödie? Nein, das ist ja unser Geschäft. Ja. Aber ich brauche schon eine Wirtschaft, die nach vorn schaut und die Bereitschaft hat zu investieren. Sonst kommen keine Arbeitsplätze, sonst kommen keine Gehaltserhöhungen. Wir haben jetzt 3 Jahre gehabt, wo wir Gehaltserhöhungen gehabt haben ohne Wirtschaftswachstum, weil wir eine verzerrte Situation hatten durch hohe Energiepreise, durch einen Krieg in der Ukraine. Und Energiepreise sind ein wesentlicher Treiber der Inflation. Und das sind Dinge, die kann man jetzt nur schrittweise lösen.
Man sieht auch schon, wir haben gerade erst vor einigen Wochen, ich glaube vor circa 10 Tagen, eine recht große Geschichte oder Strecke gehabt in der Presse, dass man sieht, dass sich die Innovationsinvestitionen auch so einbremsen. Also dass man einfach merkt, die österreichische Industrie in Zeiten, angespannten Zeiten wie diesen, beginnt zuerst einmal bei der Innovation zu sparen. Und das ist natürlich keine besonders, also eine besonders schlechte Nachricht. Wobei auch da wieder, wenn man dann die Zahlen genau ansieht, genau das, was Sie gerade gesagt haben, das finde ich so interessant bei uns. Es ist noch immer nicht so schlecht. Also wir sind noch immer Platz 8 in Europa bei den Patentanmeldungen und die sind auch nur ein paar Prozent zurückgegangen. Aber das ist jetzt schon länger so, dass wir so wir ein bisschen so diese Rolle haben, wir Österreicher wissen eh, dass es uns eigentlich nicht so schlecht geht. Deswegen müssen wir uns vielleicht auch nicht so anstrengen. Und das ist, glaube ich, was langsam sich nicht mehr ausgehen wird, oder?
Ja, völlig d'accord. Aber ich glaube, man kann jetzt auf zwei Möglichkeiten darauf reagieren. Man kann rausgehen und sagen, arbeitet mehr.
Arbeitet das Richtige.
Und unsere Regierung hat das Gegenteil gemacht.
Ja, also. Ja, also das mit dem Anschaffen hätte ich jetzt so sagen, nicht tun. Nach meiner Lebenserfahrung, das funktioniert nicht so richtig. Ja? Oder man macht Menschen stolz auf das, was sie erreichen können gemeinsam. Oder? Also ich bin schon ein großer Anhänger von positiver Motivation. Und darum bin ich also dahinter. Ich finde es einfach super geil, wenn wir Menschen haben, die sich in Quantenphysik so auskennen, weil das einfach eine mega Zukunftstechnologie ist. Ich finde es großartig, wenn wir ein medizinisches Service haben auf einem Level, sagen in der medizinischen Forschung, das global führend sein kann. Ja? Und ich glaube, das sind Trigger, über die man viel mehr reden muss, wo man auch Geld investiert, um da weiterzukommen. Und da haben wir kein schlechtes Setting. Wir haben mit einer Speed Invest, um nur ein Beispiel zu nehmen, ja? Wir haben auf der Uni Menschen, Rektoren in unterschiedlichen Universitäten, die sagen, warum machen wir nicht wie in anderen europäischen Ländern viel mehr KVs aus den Unis? Ja? Bringen wir bitte Kapital und Intelligenz zusammen. Soll nicht heißen, dass Kapital nicht intelligent ist, aber wir wissen, wovon wir reden. Also da kann man schon Situationen kreieren, die das Land deutlich nach vorn bringen. Wir haben alles dazu, was notwendig ist. Wir müssen es nur anfangen zu nutzen.
Eine Frage, die ich mich stelle, ist, ich bin gespannt, ob Sie mir jetzt eine Antwort geben werden. Jemand wie Sie, der jetzt seit eben ungefähr 14 Monaten in dieser Position ist und damit zu den wichtigsten Bankmanagern des Landes gehört, hört die Politik auf wen wie Sie? Also haben Sie das Gefühl, man kann da hingehen und sagen,
mal so, mal so. Einer Bankensteuer nicht. Offensichtlich. Also Sie haben schon zugehört. Es war Ihnen nur egal.
Also Sie haben nicht das Gefühl, dass das Wort...
Nein, aber man soll das bitte nicht pauschalieren. Ja, es ist, ich mag auch dieses Politik-Bashing bringt auch gar nichts, ja, weil das Land ist in budgetärer Hinsicht nicht in einer hervorragenden Situation. Und wir wählen ja das alles. Also es ist ja schon, Gott sei Dank, eine funktionierende Demokratie. Also jetzt zu sagen, die Regierung ist schuld, wäre, glaube ich, der falsche Zugang, oder? Also wir kommen da jetzt nicht mehr gemeinsam.
Vor allem ist aber dann keine Zuversicht. Vielleicht muss man hingehen und sie loben und sagen, das sind eh so toll, aber wir hätten gerne
hingehen und zusammenarbeiten.
Ja, genau. Eine Frage, die ich noch gerne stellen würde, einen Bereich, den ich kurz ansprechen würde, ist KI. Ich weiß, dass Sie sich in dem Bereich auch, dass Sie auch zu jenen gehören, die das befürworten und positiv sehen, mostly, auch innerhalb der Erste Group da recht nach vorgehen. Wie sehen Sie denn da Österreich aufgestellt? Sind wir genug auf den KI-Wandel vorbereitet?
Ich glaube, das ist sehr unternehmensabhängig. Also das obliegt auch jedem Unternehmen, sich damit zu beschäftigen oder nicht. Und das sozusagen, auf welche Art tue ich es? Also da komme ich nicht aus der Ecke zu sagen, die Regierung muss was tun. Nein, da müssen wir selber was machen. Die Technologie gibt es, ist für jeden zugänglich. Und man muss halt in jedem Unternehmen schauen, wie passt es rein, in welchen Feldern kann ich es einsetzen. Es ist natürlich schon eine lange Lernkurve. Also es ist nicht so, dass ich jetzt ChatGPT jeden Tag 10-mal verwende.
Dass ich ein KI-Experte.
Und natürlich in unserer Branche besonders wesentlich ist, ich muss 2000% compliant sein. Und das ist durchaus herausfordernd, aber das hat schon ein Riesenpotenzial.
Aber die Downside all dieser Anwendungen wie Datensicherheit und so weiter ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass man da nicht so hinsieht und zu wenig.
Das kann ich mir nicht erlauben. Also das ist bei uns extrem wesentlich. Und ich fange diese ganzen Projekte an und meine Compliance-Abteilung, meine Rechtsabteilung sind von Beginn an dabei. Nicht, weil ich will ja nicht in eine Richtung laufen, investiere, baue was und dann komme ich drauf, es funktioniert mit dem Datenschutz nicht, das geht gar nicht. Also da fangen wir schon von Beginn an komplett anders an. Das ist zugegebenermaßen in Europa durchaus herausfordernd, weil wir viel Regulatorik haben, ohne Technologie zu haben. Aber mittlerweile ist das halt eh für alle zugänglich und geht mit großer Herausforderung, geht es dann doch gut.
Ich schaue jetzt nochmal ins Publikum. Gibt es noch eine weitere Frage? Ja, bitte. Ich gebe wieder mein Mikro her.
Also ich möchte was anderes sagen. Fragen, Ideen, Möglichkeiten, das stimmt. Aber ich möchte in dem Fall Danke sagen, weil ich glaube, ein Problem, das wir in Österreich schon haben, ist, dass immer jeder beim anderen die Schuld sucht. Mhm. Sie haben sich da sehr fair und cool verhalten.
Dankeschön.
Und spreche wirklich das Herz, weil ich das selbst erlebt habe, auf einer sehr niedrigeren politischen und Bankenebene, wo die sich gegenseitig ständig die negativen heißen Kartoffeln zugespielt haben und man verbrennt sich dabei immer selbst. Und vielleicht ist das sogar ein Problem, das Europa mit Amerika hat. Also große Anerkennung.
Dankeschön.
Ja, ich habe noch eine Frage zu dieser österreichischen Aversion gegen den Kapitalmarkt, das wurde ja vorhin angesprochen. Ich meine, was werden denn da auch, also ich weiß, dass die Erste Group sehr aktiv ist, ja, und da sehr viel macht, auch in Financial Literacy und so weiter. Was wären denn andere Hebel noch aus deiner Sicht für, um den Kapitalmarkt auch den Sozialpartnern vielleicht etwas schmackhafter zu machen, die da ja auch nicht immer sehr positiv sind?
Na, zwei Punkte dazu. Das eine ist, ich glaube, wir haben in den letzten 20, 25 Jahren auf unserer Seite einen Fehler gemacht, das immer zu kompliziert zu erklären. Weil wir reden immer dann über Kapitalmarkt per se und dass das so super ist, aber das ist nicht, also das ist schwer nachzuvollziehen. Und ich habe selber gemerkt an Diskussionen mit der Energiewirtschaft und auch mit Politik über Energieinfrastrukturtransformation, weil das ist ein ganz gutes Beispiel, dass ich zeigen kann, dass Kapitalmarkt ein Lösungstool ist und kein Glaubensbekenntnis. Weil wir brauchen jetzt in Österreich wahrscheinlich irgendwas zwischen 50 und 60 Milliarden, um unsere Energieinfrastruktur zu adaptieren. Wir wissen, dass die Energiepreisentwicklung oder die Energiepreisfestsetzungsmechanismen der wesentlichste Treiber an der Inflationsentwicklung in Österreich sind. Nicht, weil jeden Euro, den eine Energiekompanie in die Infrastruktur entwickelt, wird eins zu eins weitergegeben an den Endkunden. Sehen wir. Ja. Und das sind aber jetzt Unternehmer, die extrem hohe Bonitäten haben. Die Cashflows, die von den Unternehmern kommen, sind sehr gut prognostizierbar. Das ist jetzt sozusagen in meiner Industrie eigentlich ein Wunschprodukt. Ja. Und das nehme ich sehr gern auf mein Balance Sheet. Das kann man sehr gut in Pensionskassen legen, in Versicherungsprodukte, weil das halt sehr langfristige, sehr stabile und sehr gute Bonitäts-Cashflows sind. Und das zu erklären und zu sagen, da kann Kapitalmarkt eine Lösung sein, weil das auch die öffentliche Hand wahrscheinlich diese 50 Milliarden nicht easy stemmen kann, weil das halt weiter die Staatsverschuldung erhöhen wird. Wir müssen halt irgendeine smarte Lösung finden, dass das trotzdem in der Einflusssphäre der öffentlichen Hand bleibt, aber finanziert wird durch privates Kapital. Das ist viel besser so zu erklären, als zu sagen, Kapitalmarkt ist geil. Also ich glaube, da müssen wir was ändern. Und der zweite Punkt ist, das ist ein europäisches Thema, aber auch ein österreichisches. Wir haben zu wenig Pensionsfonds. Also die sind in der Regel Treiber in anderen Bereichen dieser Welt von Wirtschaftsentwicklung. Und das ist was, wo wir auch mit, oder unsere Stiftung in dem Fall mit Vorschlägen unterwegs ist, um das zu reformieren, um es attraktiver zu machen. Und es ist ja heute noch kein Mehrheitsprogramm. Wir haben etwas über 4 Millionen Arbeitnehmer in Österreich. Ich glaube 4,2, 4,3, wenn ich es halbwegs richtig im Kopf habe. Und wir haben 1,2 Millionen Privatpensionsbezieher. Und es wäre total fein, wenn man das verbreitern kann. Würde auch sozusagen die staatlichen Systeme nicht ersetzen, das ist extrem wichtig, sondern ergänzen. Und da gibt es konkrete Vorschläge. Und ich glaube, dass da auch gute Diskussionsbereitschaft gibt auf der Seite der Bundesregierung. Also da bin ich recht optimistisch, dass da was Vernünftiges rauskommen kann, weil wir brauchen diese großen Kapitalpools. Und ich will nicht sozusagen alle Privatkunden in den Kapitalmarkt führen, ohne dass ich einen tiefen Kapitalmarkt habe. Nicht? Ich brauche entsprechende Liquidität und Tiefe eines Kapitalmarkts, damit er auch für Privatkunden attraktiv ist. Nicht? Weil wenn ich keinen Sekundärmarkt habe und die Privatkunden nicht mehr raus können, funktioniert es nicht.
Danke, da waren noch zwei.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Ich fand das extrem wohltuend, dass Sie gesagt haben, die Welt gehört sozusagen den Optimisten, wir machen uns die Stimmung selbst und wir haben eigentlich alles, was dazugehört, um hier auch zusammenzukommen und die wichtigen Dinge zu bewegen. Was mich interessieren würde, worauf würden Sie wetten? Wer müsste denn da in diesem Ökosystem der Institutionen und Unternehmen, die zusammenkommen müssen, den Anfang machen? Sind es die Unternehmer, sind Sie das im Rahmen Ihrer Compliance-Möglichkeiten, sind es die Unis? Wer müsste denn jetzt in Vorleistung gehen, damit das alles passieren kann?
Also ich glaube, dass Unternehmen wie wir vorauslaufen müssen. dazu fühlen wir uns aber irgendwie verpflichtet, weil wir sind gut aufgestellt und wir sind ja eine sehr zweckgetriebene Organisation. Also wir sehen unsere Verantwortung darin, dass wir die Regionen, in denen wir operieren, bei der wirtschaftlichen Entwicklung unterstützen. Das ist das, worum es uns gibt. Also da müssen wir vorauslaufen. Das ist der angenehme Teil der Antwort. Der unangenehme Teil der Antwort ist, dass wir alle dafür verantwortlich sind. Ich hätte so gern eine Situation, wie wir sie zum Beispiel in Polen sehen oder wie wir sie zum Beispiel in Tschechien sehen, dass dort wirtschaftliche Entwicklung von Politik viel unabhängiger ist als in diesem Land. Wir haben kulturell ein bisschen das Thema, dass wir immer glauben, das Gute kommt von oben. Ich glaube, das haben wir ungefähr seit der Maria Theresia. Aber das haben dann manche politischen Ideologien übernommen, die uns erklären, was gut und schlecht ist für uns. Und ich glaube, diese persönliche und mentale Unabhängigkeit ist noch deutlich ausbaubar. Darum alle, die hier sitzen, sind für sich selbst verantwortlich. Und ich glaube, dass natürlich Covid kein Booster war in diese Richtung, weil es hat vom Schnitzelgutschein bis zum Umsatzersatz irgendwie alles gegeben. Und das hat jetzt nicht dazu geführt, dass die mentale Unabhängigkeit gefördert wurde. Und das braucht man ganz dringend. Das ist ein sehr spezielles Österreich-Thema. Und dieses Land muss in der Hinsicht einfach jetzt erwachsen werden. Und dann wird das auch alles viel leichter gehen. Wenn nicht jeder sofort dran denkt, woher kriege ich jetzt eine Förderung oder was kann der Staat für mich tun, das Mindset müssen wir umdrehen. Das heißt, das ist ja eure Generation die große Hoffnung. Bei mir ist es fast zu spät. Ich habe jetzt natürlich eine große Organisation, mit der ich versuchen kann, Einfluss zu nehmen. Aber das muss diese Zukunft des Landes wirklich leisten.
Es war noch da eine Frage und da hinten der Herr mit der Kappe.
Ich kurz noch einmal auf die Frage davor zurückgehen. Sie haben ja erwähnt, ich habe Sie so verstanden, dass hier zu wenig investiert wird und vor allem zu wenig in Innovation investiert wird, weil man nicht an die Zukunft dieses Landes glaubt, so wie Sie in Polen an die Zukunft des Landes glauben. Es dürfte aber schon noch mehrere Faktoren sein, unter anderem eben auch, dass vielleicht gerade Innovation eine andere Art der Finanzierung braucht, die großteils und nicht nur hier in Österreich, sondern auch alle osteuropäischen Länder und Polen sind sehr bankbasierte Länder, wo einfach eben überhaupt nichts anderes gibt, außer eben Finanzierung über die Banken. Und da wollte ich Sie fragen, erstens, wie sehen Sie die europäische jüngste Initiative dazu, die Savings and Investment Union? Wird das endlich das bringen, wo wir schon seit 30 Jahren oder mehr reden, dass wir eine Kapitalmarktunion brauchen? Aber es ist ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem und auch Ihre Antworten vorhin haben das ja auch irgendwie ein bisschen wiedergespiegelt. Jetzt eben meine Frage, wie sehen Sie das?
Na, zwei, drei Punkte dazu. Das eine ist, Österreich war schon sehr gut im Eigenkapital finanzieren. Wir haben eben eine zuvor genannte Speedinvest, wir haben einen AWS-Gründerfonds, wir haben uns als erste Bank vor 12, 13 Jahren an dem AWS-Gründerfonds beteiligt. Wir haben immer wieder Investments in Venture-Fonds, weil es völlig klar ist, dass ich ein Startup nicht mit einer Bankfinanzierung finanzieren kann. Also das braucht einmal lange Zeit. Seed, unser Problem in Österreich ist ein bisschen so die zweite, dritte Runde der Finanzierungen. Nicht? Weil Seed haben wir mittlerweile genug, das ist sehr cool. Dann wird es eng. Ja? Und dann haben wir immer das Problem, dass natürlich mangels Tiefe des Kapitalmarkts die Bewertungen in den USA viel höher sind. Die Speedinvest hat immer schon ein Büro in den USA gehabt, weil die gleiche Idee in Europa platziert und die gleiche Idee in den USA platziert, hat in den USA mehr Geld gebracht. Weil halt mehr Wettbewerb um gute Ideen da ist, weil Kapital immer gute Ideen sucht. Das ist das, was ich vorher versucht habe, mit dem Pensionsfonds zu erklären. Wir brauchen mehr institutionelles Geld in Europa, um gute Ideen in Europa halten zu können und Innovation zu finanzieren. Das zweite Thema, Kapitalmarktunion oder Savings Investment Union, ja, großes Thema. Wo ich mich ein bisschen unterscheide vom Rest der Community sozusagen ist, ich glaube, wir sollten uns nicht in den rechtlichen Details verlieren. Ich bin selber Jurist. Ich habe einen Horror, mir vorzustellen, dass wir jetzt in 27 Ländern das Insolvenzrecht harmonisieren. Das geht sich bei mir in der dritten Inkarnation nicht mehr aus. Das wird nicht stattfinden. Ja? Ich kenne Juristen. Und ehrlicherweise brauchen wir es nicht. Es geht vielmehr darum, dass wir eben diese großen institutionellen Einheiten herkriegen. Aber wenn ich darauf vertrauen kann, dass das ein Land ist, das sozusagen Rule of Law hat, dann überlege ich, wenn ich jetzt eine Anleihe kaufe von einem deutschen Unternehmen oder eine Aktie von einem deutschen Unternehmen, und das tue ich hin und wieder, ich denke keine Sekunde darüber nach, wie das Insolvenzrecht dort funktioniert. Weil ich mich darauf verlasse, dass es in Deutschland funktioniert, und es funktioniert ja auch. Ja? Und das ist eigentlich Gott sei Dank in unserer Region wirklich kein Thema. Ja, also ich glaube, wir sollten uns dann nicht zu sehr mit den Details beschäftigen, sondern mehr den großen Wurf machen. Das ist ein bisschen so ein europäisches Phänomen. Uns fehlt ein bisschen der große Blick, aber dafür haben wir so eine Liste an To-Dos und sind schon nach dem Listenschreiben müde. Ja, und fangen dann gar nicht an zu agieren. Also das könnte man auch ein bisschen vorspulen.
Letzte Frage da hinten.
Ein Satz, der sich, glaube ich, aus diesen letzten Tagen eindeutig herauskristallisiert zu scheinen hat, ist, die Regierungen müssen liefern, müssen delivern. Aber wo müssen die Banken liefern?
Nein, vor allem bei der Verfügungstellung von Krediten fürs Wirtschaftswachstum. Nicht, weil wir haben ja zwei Arten zu regieren. Wir stehen auf der Bremse oder wir sind bereit zu finanzieren. Und wir stehen sicher nicht auf der Bremse. Nicht? Und wir, also, weil es wichtig ist, will ich nur sagen, natürlich waren Banken in einer Situation über die letzten ungefähr 10 Jahre, dass wir fast keine Risikokosten hatten. Warum hatten wir keine Risikokosten? Weil das Geld keinen Preis gehabt hat. Nicht? Wenn Sie 0% Zinsen haben, ist es relativ schwierig, in Insolvenz zu gehen. Eigentlich unmöglich. Jetzt hat Geld wieder einen Preis und es gehen Unternehmen wieder in Insolvenz. Und wir dürfen jetzt nicht so regeln, dass wir sagen, jetzt hören wir auf zu finanzieren, sondern wir wissen, es ist Teil unseres Geschäfts bis zu einem bestimmten Niveau. Ja, ist es durchaus normal, diese Risikokosten zu haben und darum die volle Bereitschaft zu investieren. Und das hat sehr stark mit meiner Eigenkapitalsituation zu tun. Die ist Gott sei Dank sehr gut, die ist für alle österreichischen Banken gut, um das gleich zu sagen. Also es ist kein Wettbewerbsthema. Deswegen kann österreichische Kreditwirtschaft österreichisches Wirtschaftswachstum finanzieren und da müssen wir liefern. Und da müssen wir natürlich auf eine Art und Weise liefern, dass es für unsere Kunden so einfach wie möglich ist. Da gibt es Aufholbedarf, das weiß ich, bevor Sie es sagen.
So, ich habe leider übersehen, noch eine letzte Frage jetzt.
Ja, da geht es also ganz ähnlich in Richtung. Mich persönlich bewegt dieses Glaub an dich Thema und das Video sehr emotional als Gründerin, Unternehmerin.
Das freut mich.
Und der Teufel liegt natürlich im Detail, gell? Also ob das jetzt ist, eine Online-Gründung, wo man dann irgendwie davor das Bankkonto nicht eröffnen kann, irgend so Junggründerin oder Jungunternehmer in ca. 5 Jahren, die einen Kredit natürlich bekommt für eine Wohnung und so weiter. Also da geht es in die kleinen Themen hinein, abseits von den großen Innovationen und Patenten. Da hat sich ja viele gewährt. Zwischen den großen Innovationen und Patenten, den Konzernen und den Startup-Ideen gibt es ganz, ganz viel KMU, 98% Österreichs, die kleine Innovationen und Nachhaltigkeit vorantreiben. Und in diesem Zwist zwischen Risikominimierung der Bank, Digitalisierungsthemen und auf der anderen Seite natürlich auch Personalabbau bei den Filialen, bei den Leuten draußen, welche Möglichkeiten und Chancen gibt es, hier im Kleinen besser zu unterstützen, pleitenwirksamer wieder zu werden und zu befähigen, damit die Leute, die an sich glauben, auch das Geld bekommen. Weil nämlich auch die letzten Tage hier, die haben Sie schon gehört, Finanzierung, Private Equity, Foundations und so weiter, das ist super, aber wollen das weiter der Funktion zu bewalten, das kann man
Nee, was wir immer schon versucht haben, oder seit langem versucht haben, ist, das sozusagen im Spezialisierungsweg zu lösen. Also wir haben ein eigenes Gründerzentrum, zum Beispiel in unserem Campus, weil da geht es ja dann schon auch oft um Förderungen und da gibt es eine Vielzahl an Förderungen von unterschiedlichsten Organisationen und das setzt halt ein bestimmtes Spezial-Know-how voraus. Das kann ich nicht in jeder Filiale vorhalten. Also da kann ich nur einladen und sagen, kommen Sie bitte zu uns in diese Sondereinheiten, da sollten wir Ihnen helfen können. Das mit der Wohnbaufinanzierung.
Ja, ich war vom Friseur, Pizzker und so weiter. Ja. Nicht jetzt eine Neugründerin mit neuartigen Dingen. Immer vom Standard.
Der Standard hätte ich die Wahrnehmung, dass der ganz gut funktioniert. Also sagen wir sind jetzt seit 200 Jahren in dem Geschäft und wir haben die Anzahl der Gründungen, die wir finanziert haben, ist recht groß. Kann ich das garantieren für jede Gründung? Nein, aber an sich wissen wir, was wir machen müssen, damit es funktioniert. Das ist aber jetzt eine relativ generische Antwort, aber ich schaue mal gerne den Einzelfall an. Nein, weil was Sie angesprochen haben mit der privaten Wohnbaufinanzierung, das verstehe ich, das ist oft ein Thema, weil sozusagen, wenn ich jetzt sehr risikomanagementmäßig drauf schaue, haben Sie keinen stabilen Einkommensfluss, ja, und Sie wollen aber jetzt eine 20-jährige Finanzierung und ich sage, und dieses ist nicht befriedigend, weiß ich.
Ist auch nicht befriedigend, wenn der Bankbetreuer dann natürlich sagt, nein, Sie sind eine junge Frau, das ist uns zu riskant.
Das ist sozial mittelintelligent.
Vielen Dank auch fürs Teilen dieser Erfahrungen und für diese Frage. Danke Ihnen allen für die Frage. Und mit dem Blick auf die Uhr machen wir hier auch schon Schluss. Danke vielmals fürs Kommen.
Sehr gerne.
Ich fand das sehr
Spaß
angenehm, hier an der frischen Luft bei der Kulisse diese spannenden Themen zu diskutieren. Ganz zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Manche wissen es vielleicht schon, aber wir machen hier als Presse schon das 6. Jahr einen Podcast. Wir machen so eine Art Kongressjournal zum Hören. Wer noch nicht hineingehört, in den Was in Alpbach wichtig ist, es gibt heuer 5 Folgen, 4 sind schon erschienen, eine kommt noch. Würde uns freuen, wenn Sie das machen und uns auch Feedback geben, ob Ihnen das gefällt. Und auch gerne anderen erzählen, dass wir das machen, überall, wo es Podcasts gibt, ganz einfach zu finden. In diesem Sinn sage ich sonst nur mehr schönen Nachmittag. Genießen Sie das Wetter und kommen Sie gut nach Wien, wenn Sie, oder nach Hause, wenn Sie bald wieder hier abreisen. Machen Sie es gut und auf bald.
Dankeschön.